Hier ist der Uli Hoeneß und ihr hört den Reingemacht-Podcast mit Hobbs und Proxy.
Es ist Montag, der 21. September 2020. Die Fußball-Bundesliga ist zurück und ist gestartet in die neue Saison 2021. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg. Mein Name ist Hoeneß, ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show. Und am anderen Mikrofon sitzt Fußball-Experte Proxy. Herzlich willkommen.
Ja, hallihallo.
Proxy, lass uns gleich starten. Die Bundesliga ist gestartet, jetzt am letzten Freitag mit einem Spiel Bayern München gegen Schalke 04. Die Bayern nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Schalke hat das Spiel lange spannend halten können, aber am Ende war es dann doch ein 8:0 für den deutschen Rekordmeister.
Ja.
Kann man das so zusammenfassen?
Kann man, wenn man will. Ob das so nah am Realismus ist, das ist natürlich die Frage. Aber ja, also es war eine Machtdemonstration des FC Bayern, wo mal wieder alle Neuzugänge super funktionieren. Sogar Jungspunde, die zum Schluss eingewechselt werden, schießen auch nochmal ein Tor. Und ja, die Verantwortlichen bei Schalke, die müssen sich, glaube ich, schon jetzt große Gedanken machen, wie das so weitergehen soll, weil der Abstiegstrend war ja letzte Saison schon deutlich zu erkennen. Da hatte man noch Glück, dass man in der Vorrunde ordentlich gepunktet hatte. Aber jetzt, puh. Ne, ich meine, klar, Bayern ist Bayern. Bei Bayern kann jeder unter die Räder geraten.
Na, aber so toll nicht. Also das muss ich mal genau, als HSV-Fan sagen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da so unter die Räder kommt. Nein, aber manchmal fragt man sich ja, ne, war die eine Mannschaft zu stark oder war die andere zu schwach? Ich empfand, das war beides. Ja, Bayern war wirklich sehr stark. Ja. Aber Schalke war auch erschreckend schwach und ich fand ja dieses Interview mit Thomas Müller nach dem Spiel so besonders, der dann ja irgendwie, ich habe das jetzt den O-Ton nicht mehr drauf, aber der so sinngemäß gesagt hat, ja, also wir haben uns auch gewundert, warum Schalke 04 die Seiten immer so offen gelassen hat. Aber bitte, dann sind wir da halt durchgegangen. So, ne? Und dann hat er auch noch gesagt, dass er eigentlich findet, dass Schalke 04 von den Spielern, die da auf dem Platz stehen, echt eine geile Mannschaft ist. Aber die haben irgendwie schlecht performt. Ja, ich meine, das ist ja zweimal ins Gesicht vom Trainer, oder? Wenn der Gegner dich A, auslacht aufgrund deiner Taktik und B, auch noch sagt, also eigentlich ist es ja eine geile Mannschaft, die da steht. Die Spieler sind ja gut.
Ja, oder? Also, na gut, vielleicht hat er das letzte irgendwie gesagt, um jetzt da nicht zu böse rüberzukommen. Ne? Aber klar, normalerweise, also wenn du weißt, das Spiel ist verloren, macht man eigentlich Schadensbegrenzung und spielt hinten mit einer 6er, 7er Abwehrkette und bolzt nur noch die Bälle weg, damit das Ergebnis nicht schlimmer wird, aber behält nicht die Taktik bei und geht halt mit wehenden Fahnen unter. Ne? Das glaube ich auch.
Aber ich habe bei dem Spiel, habe ich wirklich an dich gedacht, Proxy, weil du vor ein paar Jahren hier schon im Podcast gesagt hast, du hast überhaupt gar kein Verständnis, wenn ein Verein mit einem geschwächten Trainer in eine Saison startet oder in eine Rückrunde startet, weil dann brauchst du ja nur ein, zwei schlechte Spiele und schon ist eigentlich die ganze Vorbereitung, entweder Sommer- oder Wintervorbereitung, eigentlich völlig ja in die Tonne zu treten. Ja. Und hier war das ja auch so, ne? Da hat man gesagt, nee, wir bauen auf den Wagner, das ist ja generell erstmal auch menschlich top und finde ich ja auch gut. Aber die Frage ist, war das so die richtige Entscheidung? Weil jetzt stehst du schon total unter Druck. Ja, zweiter Spieltag auswärts gegen Werder Bremen, die ja auch verloren haben, die ja auch nicht gut gestartet sind in die Saison. Und da geht, ich will nicht sagen, da geht es um alles, aber da geht es schon um sehr viel. Und das ist der zweite Spieltag.
Ja. Wie, Bremen hat zwei Heimspiele hintereinander? Nee, oder? Schalke spielt zu Hause.
Oder spielt Schalke zu Hause.
Genau. Ja, müsste ja.
Das wäre ja eigentlich, ja, Schalke. Muss, ne?
Ja. Ja, nee, aber klar, ist natürlich, das ist schon eine Art Schicksalsspiel, ne? Weil Bremen, da bist du ja fast beim nächsten Thema, ne? Bremen ist ja genauso auch wieder gestartet, wie die letzte Saison aufgehört hat. Und das sind damit so beides Vereine, die erstmal sagen, hurra, wir nehmen erstmal die Absteigerrolle ein, ne? Und die prallen jetzt ausgerechnet aufeinander. Das ist natürlich auch wieder übles Schicksal. Aber ja, also wenn da einer verliert, dann ist der Trainer so gut wie weg. Ne? Weil,
was? Dann ist, welcher? Du meinst Kohlfeld auch?
Nein. Ja, natürlich. Ach, ja, warum? Ich sag mal, Bremen hat es mit Ach und Krach geschafft. Ja, aber diese Nibelungentreue zum Trainer... weiß ich nicht, aber also wie fandst du denn? Also hat jetzt Bremen unglücklich verloren?
Nein.
Also die waren auch schlecht. Die Abwehrprobleme waren wieder eklatant und sowas muss ein Trainer, auch wenn jetzt die Vorbereitungszeit mit Corona und allem kürzer und sowas war, aber das muss er sich ja mit anzetteln, ankreiden lassen.
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass der Kohlfeld im Verein noch viel mehr Fürsprecher hat als ein Wagner auf Schalke.
Ja, okay, also, das
ist wirklich,
also die Wahrscheinlichkeit,
die ist immer so schön heiß von außen, ne? Also das wissen wir beide ja nicht, aber so den Eindruck bekommt man halt, ne? Ja. Ja, und du hast übrigens recht, natürlich, das Spiel ist auf Schalke, richtig, gegen Werder Bremen. Ja.
Ja. Ja, okay, also dann sagst du halt, ne, wenn Schalke jetzt auch zu Hause gegen Bremen 0-4 verliert, dann ist der Wagner sehr wahrscheinlich weg.
Ja. Und also wenn Schalke, die deutlich verlieren, ja.
Und wenn Schalke 4-0 gewinnt, dann ist der Kohfeldt noch ein Heimspiel da und wenn er das nicht gewinnt, naja.
Also wir beide wetten ja nicht, aber wenn wir wetten würden, wo wird die erste Trainerentlassung sein, da kannst du... Bremen oder Schalke ist, glaube ich, nicht.
Ja, da kriegst du zurzeit die geringste Quote. Das glaube ich auch.
Ja. Und ja, Berlin hat mir übrigens ganz gut gefallen. Die sind ja auch beschissen gestartet im DFB-Pokal. Ja, sind ja auch ausgeschieden, hatten ja auch eine schlechte Vorbereitung, fast jedes Spiel verloren. So, und dann denkst du schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die fand ich, ich habe das Spiel nämlich teilweise sogar im Einzelspiel gesehen. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen gewechselt. Entweder habe ich Bremen, Berlin als Einzelspiel oder ich habe die Konferenz geguckt. Und mir hat Berlin wirklich gut gefallen. Also haben ganz gut gespielt. Ja. Die haben so gut gespielt, wie ihre Trikots aussehen.
Aber ich sag mal, du bist halt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Ne? Und so wie du gerade gesagt hast bei Bayern-Schalke, von wegen die einen waren sehr gut und die anderen waren sehr schlecht. Ne, war jetzt Hertha super gut und Bremen war trotzdem auch gut oder war es halt auch so ein bisschen beides? Ne? Das, denke ich, war danach noch nicht so deutlich sichtbar, aber das wird dann halt die nächsten Spiele zeigen. Ne? Ob das jetzt für Hertha nur ein glücklicher Auftaktgegner war oder ob sie wirklich nachlegen können. Von dem, was sie alles an Geld in die Hand genommen haben, muss natürlich die Erwartungshaltung sein, dass sie jetzt da weiter punkten und oben stehen. Das ist ja ihr neuer Anspruch.
Ja, das wird natürlich, ja, das wird natürlich schwer, denke ich. Also ich kenne auch viele Spieler von denen nicht. Man, das hat jetzt damit ja gar nichts zu tun. Ich bin ja auch kein Experte, aber ich habe so das Gefühl, da wird wirklich vieles neu zusammengemischt und meistens brauchst du dafür ja auch ein bisschen Zeit. Die Frage ist, nach dieser chaotischen letzten Saison mit Entlassung dieses einen Berliner Trainers, dann kam Klinsmann, dann der auch wieder weg, dann wer hat das noch übernommen? Hier der Nuri oder so und dann kam nachher noch Labbadia. Also es war eine völlig unruhige Saison. Die Frage ist, ist da die Geduld im Umfeld, dass man sagt, also wir lassen jetzt auch mal dieser neuen Mannschaft, ich will es gar nicht auf den Trainer reduzieren, wir lassen dieser neuen Mannschaft mal 10 Spiele Zeit, um sich zu finden. Und wenn wir nach 10 Spielen irgendwo im unattraktiven Mittelfeld sind, ist auch okay. Und dann geht es langsam hoffentlich nach oben. Muss man mal schauen, ne, wie da die Uhren ticken.
ich sag mal, wir haben ja beide viel Vertrauen in Bruno, oder? Also ich glaube, der wird aus dem Material, was er da zur Verfügung hat, und das ist mit Sicherheit kein schlechtes, wird er schon eine Mannschaft formen. Er ist auch derjenige, der Wolfsburg in den Griff gekriegt hat, oder? Also ich finde, Wolfsburg profitiert zurzeit immer noch von seiner guten Arbeit und zwar setzen die das jetzt auch fort, ne? Aber ich glaube, dass sich Hertha da schon einen Gefallen getan hat, ihn zu verpflichten.
Ja, denke ich auch. Über welches Spiel wollen wir sonst noch sprechen? Oder wollen wir über diese schöne Randnotiz sprechen, dass am ersten Spieltag am Samstag 15.30 Uhr kein Heimteam gewonnen hat? Erst im Topspiel der Woche hat Dortmund das klar gemacht und hat zu Hause gegen Gladbach gewonnen. Ein Spiel, das ich übrigens nicht gesehen habe. Ich habe aber gehört, nicht. Das soll aber ganz attraktiv gewesen sein. Ich glaube, da waren die Torschützen, es waren alles diese ganz jungen, wilden Spieler in Dortmund. Ich habe jetzt heute von einem Freund gehört, der auch sehr Fußball interessiert ist, dass er sagt, Dortmund, also Bayern ist die beste Mannschaft in der Bundesliga und Dortmund ist das spannendste Projekt, empfand er. Ja, weil da halt so viele Junge sind. Und ich finde, das ist wiederum auch ein Zeichen ja auch bei Bayern München. Da hast du auch eine Achse von erfahrenen Spielern, aber auch vielen Jungen, ne? Und dass so ein Typ wie Hansi Flick, der auch diesen 17-Jährigen, dessen Namen wir jetzt beide in dieser Sekunde nicht drauf haben, ihn auch spielen lässt, der dann auch noch wieder ein Tor schießt und so weiter. Das ist ja auch super eigentlich, ne? Ob das jetzt der Trainer in München ist oder ob das Lucien Favre in Dortmund ist, ne? Ich finde das natürlich super, wenn da Trainer sind, wo die Ansprüche schon sehr hoch sind und du trotzdem jungen Spielern mal vertraust.
Schon geil. Ja, klar. Also guck mal, er hat halt einen Reus auf der Bank gelassen, ne? Oder einen Hazard oder auch einen Brandt und hat halt ganz viele junge Leute spielen lassen. Also das ist schon mutig, ne? Wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre die Kritik gleich wieder laut geworden.
Ja.
Und ich habe es aber leider auch nicht gesehen, ne? Also die Gladbacher sagen ja irgendwie doch, also so deutlich, wie das Ergebnis ist, war es gar nicht.
Mag muss sein.
Sehen. Ja. Also ne, ist das Falsche, was man dazu sagen kann. Ja, Auswärtssiege, ich denke, daran wird man sich gewöhnen müssen, aufgrund der immer noch fehlenden Zuschauerzahlen, oder? Also normal war es ja eben immer ein großer Vorteil, dass du ein Heimspiel hattest, aber dieser Faktor fällt halt für viele Mannschaften weg. Ne?
Auch ist das so? Weil, ja, ich finde, also es sind ja jetzt wieder, nicht in allen, aber in den meisten Stadien waren ja wieder Zuschauer zugelassen, wenn auch nur begrenzt. Mhm. Und ich muss sagen, ich war teilweise über die Lautstärke in den Stadien schon positiv überrascht. Ja. Also über die zweite Liga sprechen wir ja gleich noch, aber in Hamburg waren, ich glaube, 1.000 Zuschauer zugelassen.
Die haben ordentlich Krach gemacht. Ja.
Und ich fand, das war richtig laut, weil dann so ein Stadion, diese modernen Stadien, wie sie heute sind, diese Arenen, wo keine Tatanbahn mehr ist und so weiter, also das, was wir außer in Berlin, glaube ich, mittlerweile überall haben, das hallt dann natürlich auch, ne? Und, und insofern muss ich sagen, was die Atmo und die Lautstärke anging, war ich schon positiv überrascht und du hast dann ja immer ausschließlich Heimfans. Ja, es sind ja keine Gästefans zugelassen. Stimmt. Also insofern würde ich sagen, hinkt dein Hinweis so ein wenig.
Ja, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich mich gefreut. Was mir am besten am Spieltag gefallen hat, ist, dass extrem viele Tore gefallen sind. Ne?
Das stimmt.
So, also es hat echt überall ordentlich geknallt und es waren ja auch spannende Sachen dabei. Ne? Also ich glaube, am unglücklichsten hat für mich Stuttgart verloren.
Ja, ja,
ne?
ja
definitiv. Obwohl es da schon 0-3 stand. Aber die waren nah dran. Ja. Haben auch zwei echt deutlich gebbare Elfmeter nicht gekriegt. Also die werden da schon ein bisschen mit ihrem Schicksal hadern. Und
Ja, die haben sich super verkauft, fand ich auch. Also ich dachte erst, oh Gott, ne, bei 0-3, die gehen da jetzt unter, aber die haben echt Moral gezeigt. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, das stimmt. Ja, und bis auf Wolfsburg-Leverkusen, das Spiel ist ja 0-0 ausgegangen. Ansonsten, du hast recht, viele Tore. Also Konferenz hat Spaß gemacht dann am Samstagnachmittag.
Ja, ganz genau. Ja, wir hatten Besuch, aber ich habe mir nachher die Sportschau angeguckt und war da halt auch ganz erfreut, dass da viel passiert ist. Ne? Und klar war es auffällig, dass halt viele zu Hause nicht gewonnen haben. Ja.
Ich glaube, das ist auch, ich glaube, es ist auch ein Zufall.
Ja, also es war jetzt nicht so, dass die Heimmannschaften überstarke Gegner gekriegt haben. Ne? Also Union gegen Augsburg ist für mich gefühlt Augenhöhe, ne? und Stuttgart-Freiburg eigentlich auch. Ne? Und ja
Bremen-Berlin auch eigentlich.
Ja, genau. Ja, ne? Also deswegen, dass da keins dieser Heimteams gewonnen hat, war schon überraschend. Ne?
Ja. Ja. Gut, ich glaube, mehr kann man jetzt zum ersten Spieltag sportlich zumindest nicht sagen. Mir hat das gut gefallen mit den Zuschauern. Wie geht's dir da? Also insgesamt für die Atmosphäre war das doch, also jetzt mal abgesehen von, ist das gesellschaftlich jetzt ratsam, ja oder nein, aber dass generell man versucht, mal wieder ein bisschen Atmosphäre ins Stadion zu bringen. Ich glaube, das war für die Fans und auch für das Spiel, war das gut. Ob das so bleibt, ne, die Zahlen gehen ja wieder höher in Deutschland, muss man dann sehen. Aber ich finde, ja, Versuch war es mal wert.
Ja, nee, also ich habe zwar immer noch nicht so ganz verstanden, woran jetzt was festgemacht wurde. Es hieß irgendwie immer maximal 20%. Und dann weißt du irgendwie, in Dortmund passen 80.000 rein und irgendwie durften 4.000 kommen, wo du gesagt hast, kann ich nicht rechnen oder?
Ich glaube, es sind 10%. Aber ja, das wäre aber jetzt.
Dann komme ich.
Ja, ja, 8000, genau.
Ne?
Ja, genau. Ja, gut, aber das wäre ja.
Zählen die Stehplätze nicht, weil man ja sonst da keine Abstände sicherstellen kann oder so. Ne? Aber also diese Zahlen, die könnte ich halt noch nicht nachvollziehen. Und bei manchen Stadien, da sah das so aus, wie ich es auch erwartet hätte. Ne? So wie in der Uni Klausuren schreiben. Also links und rechts neben dir sind zwei Plätze frei und die vordere und hintere Reihe hinter dir ist leer. So sah das in manchen Stadien und in manchen Blöcken aus. Aber so gerade im DFB-Pokal oder so, wo Zuschauer da waren, besonders das Dresden-Spiel, wo die dann auch beim Torjubel alle zum Zaun geregelt gelaufen sind, da sage ich dann, ja, wofür brauche ich dann noch personifizierte Eintrittskarten? Da kannst du ja den ganzen Klüngel an Menschen, der da zusammengestanden hat, das kannst du ja vergessen. Ne?
Ja, da also, kommen wir doch, du glaubst es ja nicht, aber da komme ich auch noch später drauf zu sprechen.
Ja, genau.
Aber insgesamt hat mir in den meisten Stadien es gut gefallen, dass die immer nur zu zweit gesessen haben, dann war wieder Abstand, dann wieder zu zweit. Also es geht, ja, es geht.
Ja.
Die einzigen, die sich nicht dran gehalten, war die Geschäftsführung vom FC Bayern München. Die saßen zu zehnt alle nebeneinander.
Genau. Ja,
das war ein bisschen
einen Rüffel für gekriegt. Ne?
Das ist natürlich auch maximal ungeschickt.
Ja. So, und Herr Kind hat nur die Business-Fans eingeladen.
Ne? Nein.
War im Stadion null Atmosphäre.
Ach du Scheiße.
Weißt du, ja,
da macht er noch solche Fehler.
Ja, genau. Stell dir vor, es ist so Samstag. Ne?
Ich glaube, der will auch nicht.
Wusste ich kann die erste Halbzeit sehen. Ne? Und dann denkst du dir so, dann hieß es schon gegen Braunschweig, zweites Heimspiel, dürfen über 16.000 oder so da rein. Ne? Und dann dachtest du, ey geil, mal sehen, wo die jetzt und wie das dann so aussieht. Ne? Gerade wo bei Hannover so deutlich...
Aber wir wollten noch nicht über die zweite... Eigentlich wollten wir noch nicht über die zweite Liga sprechen. Ihr spielt doch zweite Liga, oder?
Ja, wieso? Ja. Wir wollen gar nicht über die zweite Liga
sprechen. Doch, aber ich dachte... Na gut, mach weiter.
Du hast ja gesagt, man kann nicht mehr viel über die erste Liga sprechen.
Ja, du hast recht. Aber okay, mach weiter.
Naja, auf jeden Fall waren 500 Fans beim ersten Heimspiel von Hannover und die waren alle in den Business Seats. Und nachher kam dann halt auch raus, dass man nur die Business-Leute eingeladen hat. Ich meine, das kann man natürlich auf der einen Seite sagen, jo, die den Verein unterstützen. Und weil das wahrscheinlich auch organisatorisch nicht so einfach ist, dann die Fans reinzuholen und so weiter. Aber also ich fand die Entscheidung recht unglücklich.
Ja, die ist total unglücklich. Vor allem, wenn man diesen ganzen Hintergrund kennt, der seit Jahren da schwillt mit den Ultras und mit den Fans. Und dann musst
der Herr Kind, ist ein Mensch. Kind muss weg, Leute einlehnen. Das ist ja
doch auch aber genau, ja, aber genau die hätte man vielleicht einladen können, um eine Brücke zu bauen. Aber ich will nochmal auf die Frage von vor ein paar Minuten zurückkommen, weil das finde ich auch ganz interessant. Deutschland hat nun mal diesen Föderalismus und deswegen der DFB oder die Liga, die DFL hat gesagt, ich glaube 10% oder 20 ist jetzt auch wurscht. Aber natürlich ist es immer noch mal vom Verein zu Verein. Also das ist ja die Maxgrenze. Das kannst du, das musst du ja nicht machen. Und dann hast du ja auch immer noch deine Behörde vor Ort und das Gesundheitsamt vor Ort, dass da mit dir die Hygienemaßnahmen durchgeht. Das kann dann vielleicht auch noch mal ein Stück weit reduzieren. Muss man mal gucken. Gibt anscheinend viele, viele Diskussionen. Wenn ich das so bei Twitter sehe, da gibt es dann ganz viele, die darauf meckern. Ich höre da irgendwie schon gar nicht mehr hin, weil ich denke, gerade jetzt zu dieser Corona-Zeit kennen wir diesen Föderalismus, den wir in Deutschland haben. Ich persönlich muss sagen, ich finde ihn eher positiv als negativ. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn man das ein bisschen ungerecht empfindet, weil 50 Kilometer weiter im anderes Bundesland wird das so geregelt und bei mir so. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Auf der anderen Seite denke ich, das ist nun mal, so sind wir nun mal strukturiert, so ist das nun mal so. Die Engländer machen es einfacher, habe ich jetzt gelesen. Da heißt es 1000 Zuschauer pro Stadion, Punkt. Ja, also die haben dann eine ganz geringe Zahl wohl, nur die sie zulassen. Und so macht es jedes Land und jede Liga so ein Stück weit anders.
Ja. Ich finde es ja in Deutschland ganz gut, dass Sie gesagt haben, das gilt jetzt nicht nur für den Fußball, ne, weil andere Sportarten liegen auch brach. Und bei Basketball, Eishockey und so erhalten die Leute jetzt auch Einzug. Ne? Und ich meine, generell will man ja auch wieder zurück zur Normalität. Aber klar, die aktuellen Zahlen und auch gerade, was so im Ausland um uns herum passiert, wie es da zahlenmäßig explodiert, kann man natürlich fragen, ob das so zu diesem Zeitpunkt das Signal ist. Ne?
Man muss man muss Schritt für Schritt denken. Das kann zum nächsten Spieltag schon wieder alles anders sein. Aber der Versuch, den finde ich ja letztendlich ganz ehrenhaft. Und bei den meisten Spielen, die ich mir angeschaut habe, hat das mit den Zuschauern auch recht gut funktioniert. Da muss man die Zuschauer, finde ich, auch mal loben. Ja. So, gucken wir in die zweite Liga. Hannover 96 grüßt von fast ganz oben. Tabellenzweiter, jetzt eigentlich schon fast durch. Eigentlich schon wieder der direkte Aufsteiger steht schon wieder fest. Ja, souveränes Spiel gegen Karlsruhe.
Ja, von wegen. Also ich darf das ja mal so wieder aus meiner Fanbrille und meinem Erlebnis schildern. Ich habe mir auch das DFB-Pokalspiel von Hannover angeguckt, wo man ja dann auch unglücklich war, weil man sagt, ey, Würzburger Kickers, zweite Liga gegen zweite Liga. In der ersten Runde haben wir ja wieder tolles Losglück gehabt. Dann auch noch auswärts, wo du dann aber auch sagst, naja, immerhin werden sie den Gegner jetzt nicht unterschätzen. Ne? Und schauen wir mal. Ne? Und nach so erster halber Stunde Grundnervosität von beiden Mannschaften sahst du aber, dass Hannover das Geschehen deutlich im Griff hatte. Ballsicherheit, Ballbesitz und in den Abschlüssen hat es am Anfang noch gehapert, aber irgendwann haben wir ein 3-0 rausgeschossen und hätte der Coach nicht 10 Minuten vor Schluss nochmal 3 Leute eingewechselt, wären, glaube ich, auch die beiden Gegentore nicht gefallen. Und das eine war eh ein unberechtigter Elfmeter, also geschenkt. Das war eine glatte, sehr gute Vorstellung von Hannover gegen Zweitligisten, wo du so denkst, hey, das wäre geil, jetzt freue ich mich ja mal aufs erste Spiel gegen den KSC. Wenn die da so weitermachen, dann scheinen die ja doch mit den Leuten, die sie bisher erst geholt haben und so, eine schlagfertige Gruppe gemacht, ne, gefunden zu haben. Ja. Und dann sitzt du da, Anpfiff und der Ball läuft nur in eine Richtung. Hannover hat und das ist fast eine halbe Stunde lang so gegangen, wo du nur dachtest, Alter, mach doch mal was, geh doch da mal dazwischen. Und wenn 96 mal den Ball hatte, das waren 2-3 Stafetten und dann war der Ball wieder weg. Und Karlsruhe ist uns angelaufen und hat uns zugepresst, wo du sagtest, ey, wo ist denn die Leistung von dem Würzburg-Spiel? Was ist denn hier los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ne? Und dann haben sie so langsam sich gefangen und haben vielleicht mal es geschafft, überhaupt über die Mittelfeldlinie zu kommen. So drastisch kann man das ausdrücken. Und dann macht der Karlsruhe einen Fehler. Ja, und 96 macht das dann wie Bayern München. Also der Pass wird abgefangen sofort auf den freien Spieler geschickt, der nimmt den Ball direkt als Flanke. Die Flanke ist wunderschön und der Kaiser haut das Ding Volley ins Tor, wo du dachtest, ne? Also ich bin da aus dem Sitz gesprungen und dachte, ey geil, was war das denn? Ne? Also so einen bilderbuchschönen Angriff hast du zu dem Zeitpunkt niemals erwarten können. Ne? Und ja, dadurch ist dann halt ein bisschen das Spiel gekippt. Ne? 96 hat mehr Sicherheit gehabt, aber irgendwann in der 85. haben sie dann das 2-0 mit dem Konter gemacht und es war dann wohl nicht mehr so deutlich, aber insgesamt war es ein verdammt glücklicher Sieg oder auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise überzeugend. Ne? So.
Tja.
Ich habe fertig.
Ja, bei mir war es ja genau andersrum. Ne? Ich habe der DFB-Pokal geguckt, HSV gegen Dresden, und das war ganz schlimm. Dresden hat völlig verdient, auch in der Höhe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 4-0 oder 4-1 irgendwie. Ja, 4-1 haben die gewonnen. Und du denkst schon als HSV-Fan, das gibt's doch alles gar nicht. Und dann habe ich mich nicht so sehr gefreut, 4 Tage später auf die Saisoneröffnung gegen Düsseldorf. Und auf einmal siehst du eine genau andere HSV-Mannschaft. Die nämlich, das war jetzt kein hohes Niveau von beiden Mannschaften, aber der HSV hat 90 Minuten lang, war er körperlich präsent. Weißt du, die sind in die Zweikämpfe gegangen, die haben jedes Laufduell angenommen, sie haben nicht jedes gewonnen. Aber du hast da gesessen als Fan und hast gedacht, ey, das ist aber cool. Ne? Also selbst wenn das Ding jetzt unentschieden ausgegangen wäre oder wie auch immer, wo man sagt, ey, das ist ja mal geil. Ja? Dass wir dann so einen Elfmeter bekommen, der aus meiner Sicht, den musst du nicht geben. Ja. Okay, glücklich, aber ich sag mal, von den Spielanteilen darf sich Düsseldorf auch nicht beschweren, dass sie da dann zurücklagen. Und dann war das nachher nochmal von uns gut ausgespielt. Und ja, so gewinnst du dann das Spiel gegen einen Aufsteiger. Wir müssen ja am nächsten Spiel da wieder gegen den Absteiger. Wir müssen nächstes Mal ja auch gegen Paderborn ran. Wir haben ja gleich die beiden Absteiger gleich jetzt als erstes. Das ist ja echt brutal. Und da muss ich sagen, jetzt die ersten 3 Punkte gemacht zu haben, damit hätte ich nach dem Dresden-Spiel nicht gerechnet, weil wir auch relativ viele junge Spieler haben. Ja.
Was ist denn anders gewesen? Aber der Coach hat auch deutlich umgestellt.
Ja, der Coach hat umgestellt. Er hat es eigentlich gemacht wie der Hansi Flick. Ja, der hat dann auch auf die Jungen gesetzt. Statt Aaron Hunt kam dann Onana. Ne? Den Namen müsst ihr euch merken, liebe Reingemacht, Freunde. Onana. Ne? Sehr geiler Spieler.
Da gibt es noch ein Lied von, das höre ich schon.
Ja, das war Hey Nanana. Na, na.
Ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Ne?
Und ja, auch unsere Innenverteidigung. Ne? Da auf der Ambrosius, der ist 19. Ja, dann haben wir irgendwie von Osnabrück noch 24 Stunden vorher eingekauft. Der war sofort auch in der Startelf. Dann unser Wagnermann auf der rechten Verteidiger, der ist auch 19. Also da waren viele echt junge Spieler. Aber, und das war halt der Unterschied zu Dresden, sie sind in jeden Zweikampf gegangen. Sie haben einfach gesagt, Gas ist rechts, ich gebe jetzt mal Gas. Und natürlich diverse Fehlpässe, das war jetzt vom Niveau jetzt nicht so, dass man sagt, ich gucke mir jetzt einen schönen Fußball an. Ja. Düsseldorf meiner Meinung nach viel zu passiv gewesen. Das spielte uns in die Karten. Also ich glaube, wenn die mehr Druck aufgebaut hätten, wäre das Ding auch anders gewesen. Aber irgendwie hatte Düsseldorf gemeint, sie müssten irgendwie bis zur 85. vorsichtig spielen, warum auch immer. Aber wir haben das Ding dann auch angenommen. Und das war halt gut. Das hat mir gut gefallen. Ja, und zeitgleich, ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, aber dann, dass Regensburg ein Unentschieden schafft gegen Nürnberg, hatte mich dann auch überrascht. Aber ein Stück weit natürlich auch gefreut, ist ja klar.
Ja, ich weiß nicht. Also sieht man Nürnberg auch so deutlich als Aufstiegskandidat? Also beim Spiel Düsseldorf gegen Hamburg hat man ja gesagt, Mensch, das sind hier gleich zwei Aufstiegsaspiranten gegeneinander. Dafür fand ich das Spiel auch ein bisschen schwach, wobei ich zugeben muss, ich habe die erste halbe Stunde, wo ihr wohl deutlich dominiert und gedrückt habt.
Stimmt. Die hast du nicht gesehen.
Die habe ich nicht gesehen.
Na, das war ja klar.
Und so eben von der 30. bis 60. Minute hast du gedacht, boah, schlechtes Zweitligaspiel, eben weil halt viele Sachen nicht ankamen. Man hat aber natürlich deutlich gesehen, dass ihr viel mehr das Heft in der Hand hatte und Düsseldorf halt immer nur hintenrum und vorsichtig und so. Und das auch, nachdem es dann schon 1-0 stand, wo du gesagt hast, ey, sag mal, wollt ihr hier jetzt nichts erreichen?
Ja.
Und ich sag mal, ja, seit ab der 75. fand ich, dann haben sie mal ein bisschen mehr versucht und haben auch mal geschafft, sich bei euch in der Hälfte ein bisschen festzusetzen, aber auch schlussendlich ohne Torabschluss. Ne? Und das war viel, viel zu wenig. Ne? So, ja. Und Nürnberg, ja, weiß ich nicht. Ne? Also Regensburg ist auch so eine Mannschaft, die schon lange in der Liga ist und irgendwo wissen die immer im richtigen Zeitpunkt zuzubeißen. Ne? Und
ja, Nürnberg hat das jetzt
geschafft. Also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das verdient, unverdient, glücklich, unglücklich, sonst was war.
Hm. Ja gut, aber Nürnberg hat halt diesen jungen Trainer, dann haben sie Hecking als Sportchef. Da denkt man so, naja, das Gerüst sieht so ganz gut aus. Das werden wir jetzt alles in den nächsten Spieltagen erst erleben, wenn wir.
Na gut, die haben halt aufgeräumt.
Wenn wir so, ne? Ja, und wenn wir auch, ich sag mal, ein paar Spieler besser kennen und wenn wir mal das länger beobachtet haben. Das ist ja jetzt alles so eine Momentaufnahme. Aber wir beide, ich will dich nur daran erinnern, haben in der letzten Podcast-Folge gesagt, Nürnberg wird Tabellenzweiter am Ende der Saison.
Ja,
also insofern haben wir sie ja auch auf dem Zettel. Wen wir nicht auf dem Zettel hatten, war Erzgebirge Aue. Ja, die grüßen höchstwahrscheinlich von ganz oben. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, während wir diesen Podcast aufnehmen, spielt gleich erst, wer ist das? Der VfL Bochum gegen St. Pauli. Es kann ja sein, dass eine dieser beiden Mannschaften mit 4 Toren Unterschied gewinnt. Dann würden die natürlich von oben grüßen. Ansonsten, ja, ist Aue vorne, aber mit denen, ich meine, Würzburger Kickers gegen Erzgebirge Aue, wie viel Zuschauer hatte dieses Spiel bei Sky? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. Das ist
Würzburger Kickers. Also es gibt Erzgebirge Aue-Fans, die sind ja
natürlich
schon lange in der Liga und mit ihrem neuen Stadion, stell dir mal vor, du bist so ein Verein. Ne? So, noch schlimmer gibt es jetzt in der NFL, ne? 2 Teams, die nach Los Angeles gezogen sind, ja? In nagelneue Stadien, die extra für diesen Umzug gebaut wurden. Ne? In den USA macht man das ja mal einfach, dass so ein Team den Namen behält, aber die Stadt wechselt. Und dann spielen die jetzt in ihrem neuen Stadion, Riesenpremiere, geil, Eröffnung vom Superdome, ja, mit 0 Zuschauern. Das ist schon richtig bitter, ne? Und ich sag mal, so ein Verein wie Aue, der jetzt bestimmt ja auch mit Wohlbedacht da, und du hast ja gesehen, dass sie das immer peu à peu umgebaut haben und ich glaube, jetzt ist das Stadion endlich fertig und du kannst keine Leute reinlassen, was dir vielleicht auch finanziell mehr Einnahmen beschert hätte und dann den Verein auf solidere Beine hätte heben können. Das ist schon ganz schön bitter. Ne? So.
Ja. Ohne Frage. Das ist natürlich, na klar. Also wir werden es jetzt einfach mal, also ich habe nur noch Floskeln im Kopf, Proxy, weil ich habe nachher nicht viel mehr gesehen und ich kenne die Mannschaften alle noch nicht. Jetzt die Liga ist gestartet. Jetzt hoffen wir mal, dass es keinen zweiten großen XXL-Lockdown gibt und die wieder gestoppt wird. Jetzt gucken wir mal, wie die nächsten Wochen laufen. Wir werden das hier beobachten und ich denke, dann können wir später auch zu diesem Verein mehr sagen. Möchtest du sonst noch irgendetwas sagen zur zweiten Liga?
Na, also von dem, was ich mir so angeguckt habe, würde ich sagen, dass ich damit rechne, dass das wieder eine verdammt enge Liga wird. Ne? Also gerade weil ich da nicht so dicke Favoriten um den Aufstieg sehe, wie jetzt vielleicht die letzten Jahre und im Abstieg war es immer total eng und ich glaube, du kannst dich da über jeden Sieg freuen, den du errungen hast, weil die Spiele sind schon alle sehr eng. Also diese Ausnahme da von Aue im 3-0 ist ja fast das
Einzige. Sie sind oftmals nicht sehr gut. Aber sie sind sehr eng.
Ja.
Immerhin, ja. Kann man da nur sagen.
Nö, also aber ansonsten, hey, in den Zeiten muss man froh sein, dass eben überhaupt der Fußball wieder läuft. Jetzt läuft er sogar mit ein paar Zuschauern.
Genau.
Und man ist so ganz hoffnungsfroh, dass man vielleicht eine spannendere und emotionalere Saison erleben kann. als jetzt das Ende der letzten Saison.
Ja. Ich würde sagen, damit wollen wir das, meine ich, beschließen. Du hast im Vorlaut gesagt, ja, aber noch DFB-Pokal. Darüber möchte ich natürlich überhaupt nicht sprechen, das ist ja klar. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, über welches Spiel man da groß sprechen sollte, nein, außer das Spiel, das habe ich auch gesehen und das war auch total geil anzugucken, Braunschweig gegen Berlin. Weil das ging ja hin und her und her und hin und endete nachher 5-4 für Braunschweig. Also was für ein Match. Also das hat mich wirklich ein Stück weit begeistert. Also das hat mich ein Stück weit begeistert.
Mit offenem Visier gespielt?
Offenes Visier und Hertha mit so vielen Fehlern, dass du denkst, es gibt's gar nicht. Braunschweig, kämpferisch stark. Also das hat mir gut gefallen. Das war für mich als in Anführungsstrichen neutraler Zuschauer wirklich, wirklich
gute
geil.
Unterhaltung.
Aber ansonsten wüsste ich jetzt überhaupt nicht, worüber man sich noch unterhalten soll. Unterhalten soll.
Ne? Ja. Also außer, dass jetzt die beiden Hamburger Vereine ausgeschieden sind und eben Bielefeld als Bundesligist und eben Hertha. Mehr Überraschungen gab es ja nicht. Ne? Also ich habe das auch fast verpennt, dass DFB-Pokal ist und hab's dann halt, war dann ganz erfreut, dass Hannover erst am Montag spielte. Aber ich glaube, die Freitag- und Samstagspiele, die habe ich fast komplett nicht gesehen und habe dann aber auf die Ergebnisse geachtet. Und in der ersten Runde brauchst du ja immer nur auf die Auswärtsmannschaft gucken, das ist wer der Favorit ist. Und fast überall waren Auswärtssiege. Und ja, das ob das nun nur 1-0 oder 0-3 war, das ist ja dann auch egal. Also so dicke Überraschungen gab es halt nicht. Ja. Und deswegen kannst du es auch abhaken.
Schalke und Bayern übrigens, die die Saison eröffnet haben, die haben nicht gespielt beim DFB-Pokal. Bayern ja aufgrund dieser Belastung mit Champions League oder so spielt ja erst im Oktober gegen den ersten FC Düren. Und das Spiel Schweinfurt gegen Schalke wurde abgesagt, weil es irgendwie noch eine Münchner Mannschaft gab, irgendwie in der Regionalliga oder so, die dagegen Einspruch erlebt eingelegt hat. Und ich glaube, da ist man noch nicht, ich glaube, da weiß man noch nicht genau, wie das jetzt weitergeht, oder? Ja. Irgendwie so.
Also ich weiß noch nicht mal, warum es. Ich habe irgendwie war das schon eine komische Absage, aber wieso, weshalb, könnte ich jetzt auch nichts gut beisteuern. Ja.
Ich habe gestern noch mir ein Stück weit Chelsea gegen Liverpool angeguckt. Hat mir wieder gut gefallen. Ich mag ja den Liverpool FC so gern spielen sehen. Und Chelsea hat ja auch eine unglaublich spannende Mannschaft. Ne? Das war ein bisschen komisch, ne? Den Havertz und den Werner da jetzt spielen zu sehen. Waren beide
sind auch echt schon gleich in der Stammelf drin.
Ja, ne? Wobei Havertz war auch der Erste, der ausgewechselt worden ist. Der war auch relativ blass geblieben. Und auch Werner hat jetzt da nicht so viel gebracht. Aber das sind ja alles nur kurze Momentaufnahmen. Aber die haben halt auch so viele junge Spieler, Chelsea. Okay. Unglaublich. Also wenn die mal ins Rollen kommen und wenn die mal eingespielt sind, dann kann das auch echt eine ganz spannende Mannschaft werden, glaube ich. Ja. So, ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns die Kartenverteilung an, Broxy.
Ja.
No, so wir machen wir das. Genau, wir haben auf unserem Twitter-Account euch hier wieder aufgerufen. Ne? Sendet uns eure Vorschläge. Wer soll die rosa-rote Karte und den Man of the Match bekommen? Und einige von euch haben geantwortet. Das ist natürlich schön. Ich denke, wir müssen uns immer noch langsam eingrooven, aber es ist schon eine relativ stattliche Summe, die jetzt mitgemacht haben. Und deswegen würde ich sagen, ich habe weder bei der rosa-roten Karte noch beim Man of the Match, ich habe noch nicht mal jetzt kurz gelesen. Du im Vorfeld? Hast du mal was überflogen?
Nee.
Ich auch nicht. Deswegen, ich lasse mich jetzt wirklich mal überraschen. Meine Frage natürlich an dieser Stelle, Broxy, weißt du schon, wem du deine rosa-rote Karte gibst?
Vielleicht. Ja.
Nein, wissen tust du es dann nicht. Vielleicht.
Naja, ich habe da einen Kandidaten, aber ich bin da jetzt nicht.
Okay.
Also ich möchte mir erstmal die Community anhören.
Alles klar.
Vielleicht haben die bessere Ideen.
Alles klar, ich bin mir zu 90% sicher. Auch ich bin noch offen, die Schublade ist noch ein kleines Stück auf. Aber eigentlich weiß ich schon, wen ich da reinpacken will.
Alles klar.
Okay, wer fängt an?
Ja, ich mal. Der Nerdboy93 schreibt rosa-rot an die Mannschaft von Schalke 04 für die 0-8-Niederlage gegen die Bayern.
Nerdboy hat das HSV-Wappen als Avatar. Also wir kennen diese Niederlagen, will ich damit nur sagen. Na? Markus macht es noch kürzer und schreibt uns rosa-rot, Schalke, Punkt.
Ja. Ich schon wieder. Virginia Biene 83, die darf ich irgendwie immer vorlesen in letzter Zeit. Rosa-rot geht an Clemens Tönnies. Mit seinem Auftritt in der Allianz Arena schadet er dem Fußball und dem FC Schalke 04. Unerträglich. Da wüsste ich jetzt noch nicht mal, was passiert ist.
Anscheinend war der wohl in der Allianz Arena. Ich habe den jetzt nicht gesehen, aber so würde ich das jetzt interpretieren.
Ach so, du meinst das, einfach nur, dass er da war und sich in der Öffentlichkeit
mit seinem Auftritt in der Allianz Arena schadet er dem Fußball. So würde ich das jetzt interpretieren. Das ist auch noch, oh Gott, Schalke hat so viele Baustellen. Ne? Haben sie den Trainer, ist sportlich schwierig, dann haben sie diese ganze Tönnies-Geschichte noch. Ja. Boah, also als HSVer kann man nur, und keine Kohle, also als HSVer und Nordstrom 2 wird vielleicht doch noch gekippt kurz vor Ende, dann mit Gazprom als Hauptsponsor dann auch schwierig. Also als HSV, also den Schalke-Fans gönne ich das überhaupt nicht, aber als HSVer wäre ich natürlich froh, nach so vielen Jahren endlich mal wieder diese Laterne des Chaos-Clubs abgeben zu können, nach diesen ganzen Rucksäcken, die wir verloren haben und, dass wir endlich wieder sagen können, so, jetzt guck mal da nach Gelsenkirchen, ja, genau. Und lasst uns im Norden mal in Ruhe.
Ne? Ja, genau. das kann ich verstehen. Ja.
Tutzerol, meine rosa-rote Karte geht direkt schon wieder an den Video Assistant Referee. Mal wird interveniert, mal nicht. Der Schiri wird zum Monitor geschickt, dann wird er wieder nicht geschickt. Diese unterschiedliche Handhabung nervt.
Kann man schon verstehen. Ne?
Kann also, ich auch total unterstreichen, es nervt mich auch. Wobei zur ganzen Wahrheit gehört auch, wie soll ich mich denn jetzt ausdrücken, aber ich habe ihn ein bisschen vermisst in der ersten Runde im DFB-Pokal. So, dieses Zeichen, dass da nicht irgendjemand so hektisch nach dem Bildschirm in die Luft malen kann, das habe ich schon ein Stück weit vermisst.
Hast du gehofft, dass das die HSV nach den Gegentoren machen, weil du noch hofftest, dass der Untergang nicht wahr wird?
Aber Tutzerol hat völlig recht. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, im dritten, vierten Jahr. Und es ist immer noch völlig unterschiedlich. So zumindest fühlt sich das für uns an. Ne? Das ist unglaublich.
Also gab es auch wieder 10, wo du gesagt hast. Ne? Also ich finde es ja auch gut, dass das auch die Reporter da weiter Druck machen. Ne? Weil die dann halt auch sagen, wieso wurde das nicht angeguckt? Oder es gab 10, die man sich normal angucken muss und das passiert nicht. Das ist schon sehr merkwürdig. Ne? Und wie gesagt, Stuttgart, also diese letzte Szene, die fiel mir natürlich sehr auf, weil der Anton, der Ex-Hannoveraner da, ne, der wird sowas von deutlich zu Boden gerissen. Und das ist der erste Zweikampf, den man im Strafraum sehen kann. Alles andere spielt sich dahinter ab. Und dass da noch nicht mal dann ein VAR eingreift und sagt, guck dir das mal an, ist das nicht ein Foul? Ich fand's auch schon sehr komisch.
Du hast recht. Du bist dran mit dem MC.
Der MC, der schreibt rosa-rot an die PR-Abteilung des FCB. Spätestens zur Halbzeit hätten denen doch auffallen können, dass sie ihre Oberen auf der Tribüne echt blöd verhalten und die ganze Welt zusieht. Mal abgesehen davon, dass die es selber merken sollten. War ja Platz genug.
Das ist für mich auch nicht zu verstehen. Der Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt
sind anderthalb Meter breit.
Nein. Der Karl-Heinz Rummenigge hat das nachher bei Sky 90 erklärt, aber seine Erklärung war halt dünn, ne? Dass er gesagt hat, nach dem bayerischen Hygienegesetz oder so 10 Personen zusammen im Freien sitzen, das geht. Und sie waren genau 10 Personen. Sie haben also gedacht, sie haben sich an alles gehalten. Das mag zwar so alles sein, aber da stimme ich dem MC völlig zu. Das ist ein 75.000 Stadion und da ist kein Mensch. Also egal, ob das erlaubt ist oder nicht, dieses Spiel, das Saisoneröffnungsspiel der Bundesliga, wird, ich weiß nicht, in knapp 100 Ländern übertragen. Ja, Corona ist eine weltweite Pandemie. Ja. So viel Hirn musst du dann haben, um zu sagen, selbst wenn das vielleicht in Bayern erlaubt ist, aber für die Welt, die jetzt zuguckt, ey, jeder von uns setzt sich...
Keine Ahnung. Das Spiel ist doch ohne Zuschauer gewesen, ne? Aufgrund der aktuellen Probleme in München, weißt du so?
Also schon allein deswegen. Noch einmal, gesetzt grundsätzlich haben die höchstwahrscheinlich noch nicht mal unbedingt was falsch gemacht. Aber darum geht es doch gar nicht. Deswegen finde ich den MC total richtig, dass er sagt, es ist die PR-Abteilung. Da müsste spätestens in der Halbzeit muss jemand gesagt haben, ey, wie sitzt ihr da? Die ganzen Kameras weltweit übertragen das. Das geht so nicht. Ja, ist scheißegal, was in Bayern gesagt wird oder nicht. Ja. Naja.
JM. Ja, wer weiß, du weißt ja vielleicht nicht, dass die alle in einem Haushalt leben. Und das
weiß ja keiner. Das weiß ja keiner.
Die große Bayern-WG.
JM. Jetzt will ich endlich zu JM kommen. JM sagt, rosa-rote Karte für Man United, die sich gegen Crystal Palace 1-3 blamiert haben.
Ja. Ja, auch in England bröckeln so manche große Namen. Ne? Wenn man sich überlegt, also seit hier Sir Ferguson da weggegangen ist, ist mit dem Verein nichts mehr los. Ne? Die haben keinen englischen Titel mehr geholt. Und davor waren sie Abonnementmeister wie Bayern. Also wenn du Menu-Fan bist, hast du, glaube ich, zurzeit auch echt schwere Zeit.
Und dann noch in deiner Stadt, wo dieser komische kleine Club Man City, der überhaupt nicht interessant war, auf einmal aufgrund des Scheichs so weltweit populär wird. Aber ich bin da viel zu weit weg vom englischen Fußball, bis auf Liverpool gucke ich da ehrlich gesagt wenig. Aber Man U erscheint mir auch so ein bisschen einfallslos. Also das ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, wann haben Sie hier The Special One nach Manchester geholt, vor 2 Jahren oder so, ich weiß jetzt nicht mehr. Ja. Spätestens da habe ich gedacht, ey Mann, das ist doch alles Geschichte. Das ist nicht innovativ, das ist nicht zukunftsvisionär, das ist einfach schlecht. So, aber na gut. Was soll's.
So, ich mach mal weiter.
Jasmina ist das.
Ach so, das ist Jasmina, okay. Das hat's aber irgendwie in Arabisch oder sonst wie
geschrieben.
Was? Ach, in schön. Okay. Rückwärts rum vielleicht auch, ne? Aber egal. Also, wir wissen, wer es ist. Das ist das Wichtigste. Meine rosa-rote Karte geht an den Fan von Dynamo Dresden. Spieler provozieren und beleidigen ist nicht sehr erwachsen. Ja. Ist aber auch nicht sehr erwachsen, darauf zu reagieren. Wobei man den Spieler, der so emotional und am Toben und Schwitzen ist, vielleicht eher verstehen kann. Ne? Also wir wissen, worauf die Dame anspielt. Und ja, jetzt ist der arme Kerl 5 Wochen gesperrt.
HSV hat Einspruch eingelegt heute. Okay. Also mal gucken. Ja, es ist natürlich klar. Also ich denke, hier sind beide Seiten zu verstehen. Als Spieler darfst du den nicht provozieren lassen. Ich glaube, die Profispieler kriegen an jedem Wochenende irgendwelche Scheiße an den Kopf geworfen von irgendwelchen pöbelnden Gegnerfans. Ich glaube, du musst das trainieren. Das tun sich ja auch alle Vereine, dass du da einfach 90 Minuten lang cool bleibst. Und wenn du das nicht tust, dann ist das schwierig. Auf der anderen Seite, und da legt ja Jasmina direkt den Finger in die Wunde, wenn jeder nur sagen würde, wenn der Fan gerufen hätte, keine Ahnung, scheiß HSV oder wie auch immer, dann wäre er ja nicht hochgegangen. Sondern, wie wir alle wissen, er kommt ja aus Dresden, seine Frau, glaube ich, kommt auch aus Dresden, haben viele Jahre in Dresden gelebt oder leben da immer noch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber er hat ja eine ganz hohe Dresdner Vergangenheit, seine Frau hochschwanger, erwarten mehr oder weniger jeden Tag die Geburt der Tochter. Und der Fan soll wohl sowas gesagt haben, weil deine Tochter ist, die wird das Kind einer Hure oder was weiß ich. Also so völlig abartig, wo du dann sagen musst, klar, darfst du den nicht provozieren lassen, aber, und jetzt komme ich wieder zu Jasmina, wer hat dann angefangen? Ja, wo man sagt, ey, so ein Fan, das ist aber auch, das ist auch völlig unterste Schublade. So, und wenn der ganz normal geschrien hätte, scheiß HSV oder St. Pauli, ole, ole oder wie auch immer, dann wäre der Leistner auch nicht auf die Tribüne gegangen. Also ich will ihn, es ist für mich schwer, weil ich ja, wie ihr alle wisst, HSV-Fan bin. Ich will da unseren Spieler überhaupt nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber die Frage
wird ja auch in
aber den die Frage,
massenhaft eingesteckt haben, gerade weil er ja Dresdner bin.
Ja, aber das tun sie ja alle, das tun sie alle, wenn wir über Rassismus sprechen. Ich glaube, alle farbigen Fußballspieler und so weiter. Ne? Oder warum outen sich die homosexuellen Fußballer nicht und sagen, dass sie homosexuell sind? Genau, weil sie ja wissen, dass mit meinem farbigen Mitspieler, der immer rassistische Dinge an den Kopf geworfen wird, so wird es mir nächstes Wochenende auch gehen, wenn ich sage, dass ich schwul bin. Also ich sag mal, dieses Problem haben die Fußballer. Sie müssen damit leider irgendwie professionell umgehen. Tun sie ja eigentlich auch alle. Und dass dann gerade beim HSV jetzt jemand da über die Stränge schlägt, ist natürlich für mich jetzt auch ein bisschen doof. Aber am Ende, und das hat nicht nur was mit Dresden zu tun und nicht nur mit diesem Spiel, müssen sich die Fans auch selbst oder die Menschen, die das machen, selbst hinterfragen, warum sie so einen Scheiß sagen. Also fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein, warum. Gut, Ideendiebstahl sagt, rosa-rote Karte. Ach, guck mal, da geht's ja gleich weiter mit dem Thema. Rosa-rote Karte geht an Toni Leistner für seine unsägliche Aktion im Pokal gegen Dresden. Bei allem Verständnis, das geht so nicht.
Okay, haben wir gerade diskutiert. Dann mache ich weiter mit Dosendöner. Rosa-Rot an die Bayern-Bosse für ihre verantwortungslose Rudelbildung auf der Ehrenloge zu Zeiten von Corona.
Marcel, sehr gut sogar. Marcel Reitzke sagt, rosa-rote Karte an Jochen Schneider. Wer ist Jochen Schneider? Höchste Niederlage der letzten 60 Jahre. Höchste Auftaktniederlage der Bundesliga-Geschichte. Längste Sieglosserie in 116 Jahren Vereinsgeschichte. Torverhältnis 7:49 im Jahr 2020. Und Wagner wird immer noch nicht entlassen. Was muss denn noch kommen? Oh, das ist schon bitter, ne? Wenn man das so aufzählt.
Ja, jetzt weißt du auch, wer Jochen Schneider ist.
Jetzt weiß ich auch, wer Jochen Schneider ist.
Ja. Alter, das sind aber echt brutale Zahlen. Ne?
Brutal.
Längste Sieglosserie in 116 Jahren Vereinsgeschichte.
Stell dir mal vor, du bist Schalke-Fan.
Torverhältnis.
Und hast ein Torverhältnis 7:49.
Also, das war mir auch nicht so
bewusst. Das war mir auch nicht so bewusst. Oh, das ist echt bitter.
Ja, klar, da ist ein Trainer nicht mal haltbar. Also, auch wenn das einer von uns ist, ne, so man, ne, also, ja, aber.
Ja, und da muss man sogar dem Jochen Schneider, wenn er dafür verantwortlich ist, sogar nochmal kritisieren, dass man sagt, so, jetzt holst du Niko Kovac oder wen auch immer, keine Ahnung, irgendjemand. Ja. Ja, und der sagt dann wieder, es ist nicht meine Mannschaft, ne, wer bist du jetzt? Mal daran gewöhnt. Ich meine, da musst du es gleich nach dem letzten Spieltag machen. So, also,
ja. Naja,
das ist ja immer wieder die Proxy-Aussage. Ja. So, machen wir weiter.
The Flatulist sagt, rosa-rote Karte geht an Florian Kohfeldt. Taktik, Aufstellung, Ergebnis, Punkt, Punkt, Punkt. Warum? So. Ja, ich denke mal, der ist auch bestimmt Werder-Fan oder Sympathisant und ja, wie gesagt, ne, also ich bin da auch wenn man dem ja vieles Positives zuspricht und der auch mehr Stellenwert im Verein hat, der Auftritt war beängstigend. So,
ja, ne? Das stimmt.
Und warum so ein spielstarker
wie
Bittencourt auf der Bank sitzt,
da
kommt er dann auch langsam in Erklärungsnöte. Ne?
Ich habe das hier ja schon öfter gesagt und klar, da ist jetzt meine. Alle Hörer wissen es, da ist natürlich meine Verbindung zum HSV dann auch ein bisschen ärgerlich. Aber ich meine das, ich glaube, ich würde es auch genauso sagen, wenn Herr Kohfeldt Trainer wäre, keine Ahnung, für irgendeinen anderen Verein. Ich glaube, es ist kein guter Trainer. Punkt. Es ist kein guter Trainer. Was den Mann auszeichnet ist, der hat grünes Blut in den Adern. Und der ist 110% Werder. Und der lebt und liebt diesen Verein. Und das ist natürlich als Fan und auch als Club ganz geil, wenn du einen Trainer hast, der sich so identifiziert mit deinem Club. Das kann ich auch alles verstehen, dass man dann sagt, auch irgendwie ist das ein geiler Typ. Mhm. Aber der Fußball unter dem ist schon echt, der ist wirklich nicht gut. Ja, der ist wirklich nicht gut. Also, naja. Und dann, wenn du dann noch nicht mal erfolgreich bist, das ist dann schwierig. 10 Steps into the Crazy. Den Namen haben wir, glaube ich, noch nie vorgelesen.
Nee.
Herzlich willkommen.
Klingt aber sehr gut.
Herzlich willkommen, hier bei Reingemacht. Schreibt, meine rosa-rote Karte geht an Manuel Neuer dafür, wie lustlos er die Nationalhymne mitgesungen hat. Ich habe ihn in diesem Sommer im Umfeld seiner Freunde schon stimmgewaltiger und textsicherer gesehen. Da schreibt also ein Insider.
Ja, anscheinend. Ja. Ja, herzlich willkommen. Da freuen wir uns ja nochmal hoffentlich in Zukunft auf weitere Posts.
Auf kleine versteckte Hinweise. Wobei ich mal ganz kurz sagen muss, gut, dass das 10 Steps into the Crazy, das hier gerade geschrieben hat. Ich bin nie ein Freund von Nationalhymnen zu singen. So, also, okay, nee, das habe ich völlig falsch. Vergiss diesen Satz. Ich bin kein Freund davon, wenn irgendwelche Popstars und Sternchen Nationalhymnen singen. Das wollte ich sagen.
Ja.
Und als ich dann hörte, and now, ladies and gentlemen, the German national hymn for you von Sascha, ich denke schon, oh Gottes Willen. Ich glaube, ich habe noch nie so schön die Nationalhymne gehört. Ey, wie Sascha die gesungen hat, war echt großartig. Muss ich wirklich sagen. Wenn jeder die Nationalhymne, die deutsche Nationalhymne so singen würde wie Sascha, dann ist das sogar eine richtig schöne Melodie. Da hat er richtig alles rausgeholt, was man gar nicht glauben kann.
Ja, ich habe es nicht gehört.
Ja,
das ist auch schön. Über das Thema Nationalmannschaft sind wir auch komplett hinweggegangen. Aber okay, es ist jetzt auch zu spät, glaube ich.
Und es ist zu spät. Mach weiter mit RB.
Genau. RB sagt, Rosa-Rot, meine geht an den Bayern-Vorstand. Leere Stadien und dann hocken alle acht in zwei Reihen ohne Abstand und Maske nebeneinander. Nun weiß jeder, warum das Gesundheitsamt in München Zuschauer verboten hat.
Das kommt echt oft, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Henny Riss schreibt, Rosa-Rot, der arroganten Funktionärstraube auf der Bühne bei der Saisoneröffnung in München.
Tja. Boah, echt Wahnsinn. Nee, warum? Wenn man kann ja an den Bayern sonst nichts ankeilen zur Zeit.
Genau.
Muss man halt nehmen, was man kriegt. Ne? Weil hier kommt der Nächste. Maulinski sagt auch, Rosa-Rot an die Führungsriege der Bayern. Ihr habt nichts verstanden und offensichtlich keinerlei Bewusstsein darüber, welche Art Vorbild ihr darstellt. Und dann noch was von im Rahmen der rechtlichen Vorgabe rumeiern. Indiskutabel.
Boah. Der Dirk schreibt, Schalke 08, seit Corona-Neubeginn nicht ein Sieg. Das ist seine rosa-rote Karte.
Ja. Quacki 69, Rosa-Rot geht an die 10 Bayern-Bosse, die zur Corona-Zeit ohne Abstand und Masken in der Stadion-Suite saßen und offensichtlich einen schönen Abend hatten.
Göteborger schreibt, rosa-rote Karte an die Führungsriege der Bayern.
Okay, and Jesus hat uns auch wieder gehuldigt und sagt, Rosa-Rot geht an die Führungsriege von Schalke 04. Haha, da kommt die Überraschung. Die saßen genauso alle zusammen, ohne jegliche Maske oder Abstand. Nicht immer nur auf die bösen, bösen Bayern zeigen, auch wenn es am einfachsten ist.
Und
der liebe Gott sieht alles.
Ja, der liebe Gott sieht alles. Jetzt ist ein schöner Satz.
Klar, dass man sowas dann auch mal schreiben muss. Also sehr gut, sehr gut.
Sehr gut. Einer passt von oben immer auf. Ne? Tim Verhoeven ist der Letzte, der uns geschrieben hat. Und der schreibt, rosa-rote Karte kollektiv an die Mannschaft von Schalke 04 für die Leistungsverweigerung gegen die Bayern. Dann würde ich mal sagen... Wir haben eine Community-rosa-rote Karte.
Ja, doch.
Die für
die Bayern.
Die Führungsetage des FC Bayern München. So, das ist eure. Wobei ich da schnell was sagen möchte, das fand ich total sympathisch, weil du hast eben gerade vor 2 Minuten gesagt, ja, wenn man ja sonst nicht über die Bayern meckern kann, ne? Und genau so geht es mir. Ich finde, die haben, darüber haben wir ja schon gesprochen, dieses Champions-League-Turnier so geil gespielt. Und die haben jetzt auch gegen Schalke halt richtig gut gespielt und auch schöne Tore erzielt.
Ja,
und die hören halt nicht auf, ja? Wie viele Jahre haben wir uns hier über die Dusel-Bayern oder ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss? Wie lange haben wir uns darüber aufgeregt.
Ja, ja.
Und jetzt hören sie einfach nicht auf. Die haben einfach Bock zu spielen. Die haben einfach Spaß am Spiel. Und Karl-Heinz Rummenigge, das muss ich wirklich mal sagen, bin ja auch kein großer Karl-Heinz Rummenigge-Fan, aber das fand ich echt sympathisch, als der bei Sky 90 gesagt hat, er ist seit 18 Jahren Vorstandsvorsitzender und sie haben ja auch schon mal das Triple gewonnen und sie haben ja auch schon davor diverse Pokale gewonnen. Aber das Besondere an diesem Triple war, dass er kurz darauf über 250 WhatsApps bekommen hat und im Gegensatz zu sonst, wo er dann einfach nur so eine Nachricht bekommt, herzlichen Glückwunsch, haben diesmal alle ausnahmslos geschrieben, dass sie es verdient haben, zu gewinnen und dass das Spaß gebracht hat, den Bayern zuzugucken. Und da habe ich mich total wiederentdeckt. Da habe ich gedacht, ja, so geht es mir momentan auch. Ich gucke die Bayern momentan echt gern, weil sie einfach einen tollen Fußball spielen. Also echt, echt unglaublich. Deswegen momentan gibt es echt nicht viel zu meckern. Und da sind auch so viele sympathische Spieler auch noch. Kommt noch hinzu. Ist ja furchtbar. Kein Robben mehr, kein Ribéry. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Emotionen überhaupt hin soll. Ist ja schlimm.
Oh, ich seh da schon, dass das Schwarz-Weiß-Blau da so langsam rot-blau-weiß getüncht ist hier. Junge, Alter. Junge, Junge, habt ihr das gehört? Das war nice. Ja.
Es ist sorgniserregend. Wir beide nicht sorgniserregend. Das ist ja das Besondere an diesem Podcast. Wir haben immer gesagt, wir mögen guten Fußball. Und man muss einfach sagen, Bayern spielt einfach auch als Zuschauer einfach einen schönen Fußball zurzeit. Und auch einen mannschaftsdienlichen Fußball. Weißt du, dass nicht, selbst ein Lewandowski legt auf und macht Scorerpunkte. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Es ist völlig unrealistisch. Normalerweise würde ich sagen, das ist ja völliger Quatsch. Ne? Wenn das so programmiert wäre bei FIFA, würde ich sagen, es ist überhaupt nicht realistisch. Aber so ist es zurzeit. So, war denn deine rosa-rote Karte dabei, Boxi?
Nee.
Meine auch nicht. Wurdest du überzeugt?
Naja, nee, wir haben ja jetzt eine Community und jetzt auf Schalke drauftreten, die tun mir einfach leid. Und ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt hier auch Schalke-Fans ihren Frust da loswerden. Aber ja, naja gut, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ja komm, gib's lieber den. Aber ich kehre ja auch lieber vor der eigenen Heimtür. Und ich würde sie eigentlich schon unserem Herrn Kind geben wollen, also, eben gerade weil er nur Business-Leute eingeladen hat. Und
wie heißt der mit Vornamen nochmal?
Martin heißt er.
Ach ja, richtig.
Dass er eben keinen einzigen, ja, Entschuldigung, echten Fan, ja. Und das ist es eben halt. Das ist genau dieser Vergleich, dass ich mir das HSV-Spiel am Freitag eben zu 60 Minuten angeguckt habe und erstaunt war, wie 1000 HSV-Fans ordentlich Krach gemacht haben und dass da HSV, HSV, ne, also dass die sich einig waren und alle mitgemacht haben und deswegen kam das gut rüber. Und dann denkst du so, geil, hier in Hannover, ne? Und du liest schon so im Vorfeld, ja gegen Braunschweig wären sogar 16.000 erwartet, ne? Und dann denkst du so, ey, geil, da ist jetzt Stimmung und dann kommt dieser Kameraschwenk auf die Haupttribüne und du denkst dir so, ist kein Mensch. Moment, haben die noch links und rechts den Block vergessen, aber warum sollte man die Leute an den Rand setzen, wenn sie doch mal in der Mitte sitzen könnten, ne? So, und dann, ja, und auf einmal schwenken die immer um und du siehst dann, ja, ah ja, da, wo die Launchen sind, da sitzen die Leute, alles klar. Und in 90 Minuten kein einziger Fangesang, kein einziges Mal Hannover, ne? So, null.
Was war denn beim Tor?
Ja, es wurde applaudiert, doch.
Ja. Wie im Theater.
Ja, so ungefähr, ja, also, schlimm.
Okay. Stimmt. Na gut, okay. Ja, ist Schalke
so, nochmal dran.
Ja, Schalke kriegt von mir definitiv keine rosa-rote Karte. Ich meine, hallo, wir haben das jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt. Ich meine, ich weiß selber, wie das ist, wenn du da verlierst. Das brauchst du jetzt nicht noch. Wobei schon David Wagner sie natürlich sportlich verdient hätte. Aber ich möchte, und das war auch das, was ich mir von vornherein vorgenommen habe, ich möchte die rosa-rote Karte dem Hygienekonzept von Dynamo Dresden geben. Du hast das leider vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, aber du hast völlig recht. Ja, als ich mir in der ersten Bundesliga die Spiele angeguckt habe, wie super, ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, es mag auch sein, dass es bei dem einen oder anderen anders war, aber bei den Spielen, die ich gesehen habe, wie super das geklappt hat, dass sich alle echt der Situation angemessen und angepasst verhalten haben. Und beim Pokalspiel Dynamo Dresden, 10.500 Zuschauer, Nasen-Mundschutz scheint es in Sachsen nicht zu geben. Das heißt da wohl nur Mundschutz, weil die Nase definitiv bei 98% aller gezeigten Fans immer frei war. Das regt mich ja sowieso auf, ne? Dass die Leute, also entweder du sagst, ich glaube nicht an Corona. Ja, ja. Genau. Ich halte dieses Q jetzt hier mal hoch und bin jetzt hier der große Meister, der alles verstanden hat. Ja, dann lass die Maske weg. Oder aber, wenn du ein bisschen Hirn hast und du weißt, es geht um Aerosole und dass man durch die Nase genauso viel Aerosole in den Körper bekommt wie über den Mund. Ja, also da musst du deine Nase auch bedecken. Also Entweder oder.
Unangenehm, da kann ich nicht so frei atmen.
Ja, genau. Aber dann siehst du, die halten sie nicht dran. Und in Dresden war das halt so, dass da, du hast es auch schon gesagt, die Fans standen dicht an dicht, in Pulk gemeinsam, ja. Maske war scheißegal. Und dann muss ich wirklich sagen, wenn dann mir jemand sagt, ja, wir haben hier in Dresden ein Hygienekonzept für unsere Fans, ja, für den Arsch. Also entweder ihr habt's
gar nicht. Doch, es gibt Toiletten, also das ist ein Konzept, ich finde.
Genau. Also entweder ihr habt kein Konzept oder ihr zieht das nicht durch. Ja, ihr zieht das nicht durch. Also das finde ich ganz schlimm, es war ganz unangenehm für mich. Fand ich halt.
Also ist das irgendwie am nächsten Tag gar nicht thematisiert worden, oder?
Ja,
gerade Dynamo, die wegen Corona und ihren eigenen harten Auflagen, ne, wo sie wegen zwei Leuten
stimmt, jetzt,
dann die ganze sagst. Mannschaft in Quarantäne und dadurch da 9 Spiele in 2 Wochen durchziehen mussten, ne? Die haben auf einmal dann gesagt, oh nee, jetzt haben wir ja uns
Scheiß. Das ist schlimm.
Also, ja, ist schlimm. Das passt halt nicht. Ne? Wobei ich kann es natürlich nachempfinden, wenn du jetzt eben als Dresden-Fan stocksauer bist, dass du eben aufgrund von diesem harten Spielplan da eher nicht sportlich abgestiegen bist und dann Groll hast, dann kommt noch der große HSV und du führst nach 17 Minuten 2-0, damit rechnet keiner, dass dann mit einem mal so ein bisschen die Gäule durchgehen, kann man schon verstehen. Aber es ist ja auch nicht üblich, dass die Leute da an den Zaun rennen und alle direkt da noch meinen, mit einem Spieler abklatschen zu müssen. Das gibt es ja auch sonst nicht im Stadion. Ne? Also
das
waren schon interessante Bilder, wo man dachte so...
Ich wiederhole das jetzt ganz kurz. Ja? Ich wiederhole das jetzt ganz kurz, aber eigentlich brauche ich es gar nicht wiederholen, weil du hast es perfekt ausgesprochen. Ja, Fußball ist Emotion. Fußball ist auch Gemeinschaft. Und ich kann sogar verstehen, wenn man sagt, ich finde es ein bisschen erschreckend, wenn die Leute immer nur zu zweit im Stadion sitzen, dann ist da 5 Meter dazwischen irgendwie wieder Pause, bis da wieder 2 sitzen. Also, dass du in einem DFB-Pokal alles oder nichts spielst, do or die Spiel, und da kommt der in Anführungsstrichen große HSV und du führst nach 3 Minuten 1-0 und nach 16 Minuten 2-0, dass du da auch mal die Maske vom Gesicht reißt und da mal deinen Kumpel drückst und mal laut schreist und auch mal feuerst. Ey, ganz ehrlich, das ist Fußball. Da würde ich doch hier auch gar nicht meckern. Es war konsequent über 90 Minuten ein Trauerspiel, was man da gesehen hat. Und als erstes die Kritik an die Fans, die das so gemacht haben. Und danach kommt dann der Verein, der das dann so zulässt. Das geht nicht. Ja, also. Deswegen meine rosa-rote Karte, damit wir das nachher im Sommer, wenn wir ja im Sommer 21, wenn wir gar nicht mehr wissen, wie Corona buchstabiert wird, weil das ja alles schon hinter uns liegt, dann kommt diese rosa-rote Karte nochmal, dann heißt es, ach ja, weißt du noch zu Beginn der Saison, Hygienekonzept. So, wir gehen zum Man of the Match und sagen, okay, wer war denn das Tollste und Beste, das es gibt? Meine Frage an dich, lieber Broxy, weißt du schon, wem du den Man of the Match gibst?
Ich habe da so 2 Kandidaten, ja.
Okay, ich habe nur einen Kandidat. Ich habe nur einen Kandidat, deswegen ich bin mir relativ sicher, wem ich sie gebe. Aber ich finde meinen Gedanken sowas von unkreativ, dass ich hoffe, vielleicht hat ein Hörer oder eine Hörerin noch eine kreativere.
Ja, das hast du gut ausgedrückt. So geht es mir auch. So, ich habe so typische Verdächtige, aber muss nicht unbedingt sein. So.
Nordderby 93, das ist der Erste, der uns geschrieben hat. Der sagt, Man of the Match geht an Daniel Thune für den 2-1 gegen Düsseldorf zum Ligastart.
Der heißt zwar Nerdboy 93, aber okay.
Was habe ich gesagt?
Nordderby. Und deswegen Nordderby, dachte ich schon, ich bin auf der falschen Seite. Aber dann kennst, ist ja alles gut.
Du kennst
also, ja. Der Nächste ist Markus und er sagt, Leroy Sané, der, obwohl noch nicht bei 100%, sich schon sehr gut bei den Bayern eingefügt hat. Wenn der noch nicht bei 100% ist, na, dann habe ich aber Angst.
Excellent. Excellent. Sagt, Man of the Match geht an Jude Bellingham, der als 17-Jähriger ohne Eingewöhnungszeit gestandene Bundesliga-Profis aufmischt. Erinnert mich sehr an Sancho zu seinen Anfangszeiten hier.
So, und ich kriege sie wieder. Die Virginia Biene 83 Man of the Match geht an Per Mertesacker für seinen Auftritt als Experte im ZDF. Sachlich, unaufgeregt, sympathisch. Okay, habe ich nicht gesehen. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass er, ne, wenn er nicht ins Eiswasser muss, das geile Interview damals, war eigentlich immer ein
souveräner Typ
auch, Nordlicht. Ja. Und ja. Der ist ja jetzt auch erwachsen. Also ja,
absolut.
Finde ich auch gut, dass sie den dann genommen haben.
JM sagt, Man of the Match für Simon Terodde für seine 2 Tore gegen Düsseldorf. Alles richtig gemacht.
Tja. Ja, klar. Ja, der HSV, ne? Gute Verpflichtung. Das war irgendwie abzusehen, dass der in der zweiten Liga wieder problemlos funktionieren wird. Also, das habt ihr gut gemacht. So, der MC, der sagt, Man of the Match an Leeds United. Nicht wahnsinnig erfolgreich, aber unglaublich unterhaltsam, was die Jungs von Bielsa die Saison bieten. Hoffentlich geht es so weiter und sie bleiben trotzdem in der Liga. Gegen die Toffees können sie aber gerne verlieren.
Okay. Oh Gott, hier spricht ein Premier League-Fan. Ja. Ideendiebstahl sagt, Man of the Match geht an Kramaric. Schon wieder 3 Tore. Mhm.
Florian Pyrer, Man of the Match für Thiago. Danke für alle 7 unfassbar tolle Jahre mit einem der besten Spieler, die je in der Bundesliga gespielt haben.
Dosendöner, Man of the Match für Robert Lewandowskis sensationellen Rabona-Assist zu Müllers 6:0. 3 Viertel aller Bundesligaspiele hätten sich bei dieser Aktion beide Beine gebrochen. Das war auch geil, ne?
Ja, das war echt heftig.
Das war mega.
Das, war das zeigt aber dann auch schon mal so ein bisschen, das machst du natürlich auch nur, wenn du weißt, dass du schon längst gewonnen hast. Ne? Aber egal. Ja, war sehr gut. Marcel Reiske, Man of the Match geht an Diego Mentriga, der bewiesen hat, dass sportliche Fairness manchmal wichtiger ist als der Sieg. Sein in Führung liegender Kontrahent lief aufgrund von falscher Kennzeichnung einen falschen Weg zum Ziel. Mentriga wartete vor der Ziellinie und ließ ihn passieren. Und das sieht man hier sogar im Video. Das hat er gleich unten drunter.
Genau, das hat er gleich mit angehangen bei dem Tweet. Ist so geil, ne? Ich sehe das jetzt auch gerade. Ja. Mega.
Also es geht nicht um Fußball, sondern anscheinend hier um Marathonlauf.
Marathon, oder, Triathlon, oder, was auch immer. Genau.
Genau. Ne?
Und kurz vor der Zielgeraden ist noch eine Kurve und der in Führung liegende läuft geradeaus in die Bande rein. Ja. Und der Zweite, der hinter ihm war, sieht das und läuft ganz langsam und lässt dann den, der auf 1 war, dann doch noch gewähren und lässt ihn einfach durch. Nicht schlecht. Also großes Kino, muss ich sagen.
Ja,
ne?
Das stimmt. Ja,
folgt dem Reingemacht-Pod.
Das ist so, was es immer noch gibt. Ja.
Folgt dem Reingemacht-Pod-Twitter-Account, dann verpasst ihr auch die besten Tweets nicht, unter anderem auf dem von Marcel Reiske. Und The Flatoist sagt, mein Man of the Match ist Hansi Flick. Respekt vor dieser Mannschaft.
So, und RB sagt, Man of the Match an alle Zuschauer, die am Wochenende im Stadion waren und sich vorbildlich an die Vorschriften gehalten haben.
Das finde ich gut. Finde ich richtig gut sogar. Sehr gut. Hätte ich schon wieder vergessen, aber es ist wieder typisch. Ne? Man guckt immer auf das Negative und das Positive und da steckt man dann, ja, sehr gut.
Naja, irgendwo mussten ja jedem klar sein, was für eine Verantwortung du hast, oder? Also wenn du jetzt einer der Glücklichen bist, der überhaupt eine Karte gekriegt hast und endlich mal wieder live Fußball siehst und dich dann irgendwie mit Absicht, muss das ja dann sein, daneben benimmst, ne? Ja, und damit allen anderen vielleicht die Chance nimmst,
stimmt,
demnächst auch
aber mal noch einmal, deswegen gehen,
das wäre schon echt bitter, ne?
Ja, das stimmt, aber deswegen habe ich das ja vor ein paar Minuten gesagt. Wenn irgendetwas beim Spiel passiert, was dich mal für 2 Minuten außer Kontrolle lässt, weil du irgendwie ausflippst, weil das ja so geil ist, was du gerade siehst. Dafür haben wir, glaube ich, doch alle Verständnis, dafür sind wir Fußballfans. Aber dass das so gut lief, ja, ist es auf jeden Fall richtig, dass RB das noch einmal so dargestellt hat. Henry Riss sagt, mein Man of the Match geht an Giovanni Reyna. Der Dortmunder Jugendstil hat am ersten Spieltag echt Spaß gemacht.
Und Kabrisch sagt, Man of the Match für den Dortmunder Youngster Reyna, Bellingham und natürlich Haaland.
Quacky69 sagt, mein Man of the Match ist David Wagner. Nicht, weil er das Maximale aus den Knappen herausholt, sondern weil er mir einfach nur noch leid tut. Das, die brauchst du auch nicht, ne? So eine Mitleidskarte ist auch immer schwierig. Göteborger ist dran, glaube ich.
Ja, genau.
Bist du?
Ja, ich reagiere nur nicht.
Achso, also, ich habe noch gar nicht gelesen.
Man of the Match an die Bundesliga. Meine Hoffnung ist, dass jetzt wieder mehr Leute sich mit ihrem Verein beschäftigen und dadurch weniger Zeit haben, Verschwörungstheorien zu verfolgen und Reichsflaggen zu schwenken. Das ist ja auch mal eine richtig geile Antwort.
Ach, deswegen ist das, weil kein Fußball
liegt. Ja, aber was? Das finde ich aber richtig geil.
So, jetzt gucken wir wieder, was Jesus sagt von oben. Ja. Und Jesus sagt, Man of the Match für Thiago. Alles erreicht, alles gewonnen und jetzt eine neue Herausforderung gesucht. Wünsche ihm alles erdenklich Gute in Liverpool. Mach's gut, du Legende.
Alter Schwede. Ja. Oh. Und Tim Verhoeven sagt, Man of the Match zu spät, aber vielleicht noch rechtzeitig Hansi Flick. Leider. Das ist auch eine geile Karte. Also, eigentlich weiß er, dass er schon zu spät gepostet hat, versucht es trotzdem, um dann einen zu nominieren, was er eigentlich nicht will. Also hat auch Größe, oder? Also das sind typische reingemachte Hörer, die, ne?
Also geil. Sensationell. Vielen Dank, Tim. Ja, sehr gut. So, war dein Man of the Match dabei? Also meiner war dabei, ich mach's ganz schnell. Warte mal, ich lese das nochmal vor. Hansi Flick, leider. Fand ich gut. Also Hansi bekommt ihn von mir, auch aufgrund der Mannschaftsleistung. Und wir haben das schon in der letzten Folge gesagt, weil da hat er sie ja auch schon bekommen. Ich meine, das ist die gleiche Mannschaft, die gegen Frankfurt verloren hat unter Niko Kovac. Und die ja so einen Spielspaß haben und halt nicht nur erfolgreich spielen, sondern auch so schön Fußball spielen, dass selbst Nicht-Bayern-Fans mittlerweile sagen, ich gucke die einfach ganz gern. Und das musst du dem Trainer zuschreiben und deswegen Hansi Flick.
Ja. Ja, also ich hatte auch überlegt, ob ich sie einem Bayern-Spieler geben sollte. Aber das ist mir dann schon wieder zu viel Bayern vom ersten Spieltag. Am liebsten würde ich sie Göteborger geben für seinen geilen Kommentar. Aber wenn wir damit anfangen, dann werden die Leute auf einmal irre kreativ und wir geben Man of the Match nicht mehr an Fußball, sondern an geile Sprücheklopfer. Aber ich finde das immer noch total herrlich. Und nee, dann sage ich mal eben, der Mann, der in Köln nie richtig eine Chance gekriegt hat und in der Bundesliga sich nicht behaupten durfte, obwohl er da auch ein paar Mal getroffen hat, aber in der zweiten Liga wieder genau da weitermacht, wie man ihn kennt. Was hat er gesagt? In 200 Zweitligaspielen hat er 120 Tore gemacht. Simon Terodde. Und der wird die Aufstiegshoffnung des HSV weiter am Leben halten, weil der wird weitertreffen. Da bin ich mir sehr sicher.
Na gut, also ich habe das jetzt aufgeschrieben. Ich empfinde ja die Verpflichtung aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz so glücklich. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt. Aber natürlich ist ein geiler Typ total.
In der HSV-Folge. Also hierbei reingemacht hast du das nicht gesagt. Naja. Dann komm, so viel Zeit muss sein. Hau mal raus, warum du es doof findest, einen der erfolgreichsten Zweitliga-Torschützenkönige zum HSV zu holen.
Weil der HSV nach der letzten Saison gesagt hat, wir sind in der zweiten Liga angekommen. Wir müssen jetzt wirklich nachhaltig aufbauen. Die Zeit des immer wieder der große HSV ist jetzt auch mal vorbei. Wir wollen mehr Spielern eine Chance geben aus den eigenen Reihen, also aus der Jugend und so weiter und so fort. Dann hat man sich ja von Hacking getrennt. Dann kommt ein wirklich ganz junger Trainer mit Daniel Thun. Dann haben wir ja viele junge Spieler. Ich habe es vorhin gerade gesagt, auch in der Mannschaft. Dass man dann als Verein sagt, gut, aber nur mit Jung geht auch nicht. Wir wollen ein bisschen Erfahrung haben, kann ich ja schon mal verstehen. Aber mit der Verpflichtung von Simon Terodde ist halt etwas passiert. Der war dreimal Torschützenkönig in der zweiten Liga. Wer ist jetzt natürlich der Favorit für einen Aufstieg? Selbstverständlich, nur der HSV. Und wir haben sofort wieder diese Bürde. Und wenn ein Simon Terodde noch die nächsten 33 Spiele gesund bleibt und gut trifft, ja klar, dann hilft er uns weiter. Und ich finde den Spieler auch sympathisch und ich zweifle keine Sekunde an seinen Leistungen. Ja, ich finde das natürlich toll, dass der beim HSV ist. Aber damit ist es wieder vorbei, dieses, auch wenn wir Sechster oder Siebter werden, wenn wir geil spielen und wenn wir viele junge Talente entwickeln, dann reicht uns das. Durch eine Verpflichtung von Simon Terodde bist du automatisch wieder einer der, wenn nicht der größte Favorit. Und das ist die schwierig, und jetzt letzter Satz dazu, weil der natürlich, der hat auch im DFB-Pokal nicht gespielt, weil er was irgendwie mit den Muskeln hatte. Und der ist auch schon im Herbst seiner Karriere. Und wir haben so viele Spieler in den letzten Jahren gehabt, die ihren Herbst ihrer Karriere beim HSV hatten und viel zu oft gefehlt haben. Und das natürlich, da bin ich auch ein bisschen verbrannt. Und schon jetzt der allerletzte Satz. Ich glaube, dass Hinterseher ein ganz guter Zweitligastürmer ist. Und wenn Hinterseher 90 Minuten spielen würde, macht er auch seine Buden. Davon bin ich fest überzeugt. Und du hast halt im Sturm mit Hinterseher einen gestandenen Zweitligastürmer, der auch weiß, wo das Tor steht. Also du brauchtest auch vorne im Sturm nicht unbedingt noch Erfahrung. Die hast du halt schon. Und das im Gesamtpaket finde ich für den HSV etwas unglücklich. Wobei ich natürlich den Spieler vom Mensch und vom Fußballerischen natürlich toll finde.
Okay, also gut. Und jetzt aber, weißt du, was er gekostet hat? Also hat sich der HSV da deutlich aus dem Fenster?
Nee, gar nicht, gar nicht.
Ja gut, aber dann sage ich mir, wenn du eine Chance hast, einen Terodde zu holen.
Noch einmal, ich bin weit weg davon zu sagen, das ist ja scheiße, dass der da ist. Das sage ich ja gar nicht.
Natürlich, aber das klingt so nach dem Motto, ich will diese Saison auf jeden Fall nicht aufsteigen.
Ich will nicht, dass wir ständig und immer, da kommt der große HSV, sechsmal deutscher Meister und den müssen wir jetzt schlagen. Dass man sagt, ey, ich möchte lieber die Ambrosius und die Wagnumans und die Onanas dieser Welt spielen sehen. Die sollen natürlich möglichst mehr richtig als falsch machen, aber die sollen auch ruhig mal was falsch machen können. Und so wie du dann immer wieder, egal, es würde jetzt ein bisschen zu weit dauern.
Alles klar.
Ich habe ihn aufgeschrieben. Gab es denn ein Community Man of the Match? Das muss man vielleicht auch nochmal schnell fragen. Haben wir irgendwas jetzt vorgelesen, wo man sagt, das wurde ganz oft genannt? Eigentlich nicht, ne?
Ein paar Mal Dortmund, ein paar Mal Bayern, aber nee.
Ja, aber es war
so deutlich wie bei der rosa-roten Karte war es nicht, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Sag mal, wohin ist eigentlich Jatta gegangen?
Nee, der ist da, der ist nur verletzt.
Ach so.
Pankari Jatta ist da, natürlich.
Ja, weil der irgendwo hatte ich mal gelesen, der wollte auch unbedingt mal Bundesliga weiterspielen und okay.
Tut er jetzt bald.
Und ich habe ja Simon Terodde nicht auf dem Platz gesehen und dachte mir, ist der echt irgendwo hingewechselt?
Alles klar. Ja, ich denke, das war es auch, ne? Irgendwas hatte ich im Hinterkopf, das wird mir aber erst einfallen, eine halbe Stunde, nachdem die Folge hochgeladen ist, wo ich denke, scheiße, irgendwas wollte ich doch noch sagen. Aber weltbewegend war es jetzt nicht mehr. Wie alles, was wir beide sagen, natürlich nie weltbewegend. Es ist einfach nur hoffentlich sympathisch.
Ja, Fußball weltbewegend, das reicht doch.
5. Oktober, das ist der Montag in 2 Wochen.
Echt schon.
Ein Tag, auf den ich mich nicht wirklich freue, weil ein wirklich unglaublich feiner Kerl und Freund beim Rasenmähen umgefallen ist, tot, hinterlässt 2 Kinder und der wird am 5. Oktober beerdigt, da werde ich sein. Ein sehr, sehr trauriger Tag für mich, aber vielleicht umso schöner, dass wir dann am 5. Oktober uns abends treffen und dann The Show Must Go On und dann auch ein bisschen über Fußball und über die Nebensächlichkeiten dieses Lebens auch wieder sprechen können.
Ja, mir ging es ja heute ähnlich und mir hat es gut getan, die Zeit mit dir zu verbringen und mich nicht mit meinen Problemen oder traurigen Dingen zu beschäftigen und deswegen hoffe ich, dass wir das am 5. auch so hinkriegen, aber du sagst Bescheid, ob das passt oder nicht.
Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wie es immer so ist. Eine Beerdigung ist vormittags, mittags, selbst wenn es so ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, zum Abend hin. Nein, das sollte funktionieren. Okay, mein Lieber, Dann vielen Dank. Euch auch natürlich vielen Dank für euer Interesse. Verfolgt unseren Reingemacht-Pod. Twitter-Account macht wieder mit, wenn wir euch aufrufen. Man of the Match oder Rosa-Rote Karte. Und ja, dann hören wir uns zur 247. Folge wieder. Vielen Dank und tschüss aus Hamburg.
Tschüss.
Halt. Eben habe ich es noch gesagt in der Podcast-Folge. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen, habe es aber wieder vergessen. Aber mir ist es jetzt doch noch rechtzeitig eingefallen, bevor diese Folge hochgeladen wird. Denn, und das ist mir so wichtig und es ist mir unangenehm, dass ich das in der regulären Folge eben vergessen habe. Ne? Daran merkt man wieder, ne? Keine schriftlichen Notizen gemacht. Ist auch schlecht, je älter man wird, ne? Desto löchriger wird das Gehirn. Aber ich möchte unbedingt meinen Respekt aussprechen und hier aus Hamburg herzlich grüßen den Max Jakob Ost. Ihr kennt alle den G-Netzer bei Twitter, ja, den unglaublich sympathischen Podcaster, der mit seiner Schlusskonferenz und seinen Tribünengesprächen schon für so unendlich viele Fußballstunden Unterhaltung gesorgt hat. Ich finde, das, was er macht, das macht er wirklich super. Im Gegensatz zu mir ist der Mann auch strukturiert, ja, und er hat auch eine unglaublich tolle Podcast-Stimme und es ist einfach ein toller Mensch. Max Jakob Ost. Und der Max hat jetzt ein neues Podcast-Projekt ins Leben gerufen. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. In dieser Woche wird Mittwoch die dritte Folge erscheinen. 11 Folgen wird es insgesamt geben. Und sein Podcast-Projekt, die meisten von euch werden es ja schon kennen, aber für die wenigen von euch, die es noch nicht kennen, sein Podcast-Projekt heißt 11 Leben. Und in diesen 11 Folgen dreht sich alles um das Leben von Uli Hoeneß. Und dieser Podcast, ich habe ja die ersten beiden Folgen gehört, der ist wirklich sensationell. Das hat so eine hohe Qualität von einem Podcast, ist mir in deutscher Sprache noch nicht untergekommen. Wie dieser Podcast produziert ist und alle Menschen, die an dieser Podcast-Produktion beteiligt sind, die können sich wirklich hochleben lassen, weil ihr habt einen unglaublich geilen Job gemacht. Ich bin völlig geflasht und bin völlig begeistert und freue mich ab jetzt auf jeden Mittwoch, wenn es eine neue Folge gibt von 11 Leben. Jeder Fußballfan muss eigentlich diesen Podcast hören. Das ist völlig egal, ob man den FC Bayern mag oder nicht, ob man Uli Hoeneß mag oder nicht, weil es geht natürlich um Uli Hoeneß und den FC Bayern, aber es geht auch um den Fußball, wie er sich seit den 70er Jahren entwickelt hat. Es geht auch um die Gesellschaft, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Max hat das in einer so unglaublich sympathischen, akribischen und ja journalistisch wertvollen Art und Weise gemacht, dass ich wirklich ja voller Begeisterung bin. Und deswegen gibt es von mir auch den Ehrenman of the Match. Da muss ich mit Proxy nochmal in der nächsten Folge sprechen, ob ich den nochmal vergeben darf. Aber das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Also Max oder Genetzer, wie immer du angesprochen werden möchtest. Liebste Grüße hier aus Hamburg. Unglaublichen Respekt, den ich dir zolle. Generell schon immer seit Jahren für deine Arbeit, aber in diesem Fall ganz besonders. Und ich möchte auch hier vor allen Hörern offiziell sagen, dass ich auch einen riesen Respekt habe vor deiner Leistung. Nicht nur als Podcaster, sondern auch als Mensch. Denn da geht's ja auch bei deinen Inhalten, bei diesem 11 Leben Podcast auch um sehr viel mehr als nur um Fußball. Und ich finde, man lernt nicht nur den Menschen Uli Hoeneß besser kennen, man lernt auch den Menschen Max Jakob Ost besser kennen. Und ich ziehe alle meine Hüte, die ich habe. Du bist wunderbar, du machst das großartig. Bitte mach weiter so. Das wollte ich allen Reingemacht-Hörern nochmal als Tipp mitgeben. Und nun habt eine schöne Zeit und ich hoffe, wir hören uns Anfang Oktober wieder. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.